Sind Dividenden irrational und machen sie dich als Investor am Ende sogar ärmer? Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute geht es endlich wieder um Dividenden, aber heute um eine Dividendenkritik, die wir uns genauer anschauen müssen, und zwar um den Vorwurf bzw. die Frage, sind Dividenden irrational, sind sie vielleicht sogar schädlich für dein Vermögen? Heute schauen wir uns eine steile These an, ich werde es für dich einordnen und vor allem ist es wichtig, ja, für wen sie sinnvoll sein können und für wen eher nicht. Starten wir mit der steilen These gegen Dividenden und die kommt von den Herren von Finanzfluss, von Thomas Kehl und Markus Schmidt-Ott. Hier seht ihr das Artikel aus dem Business Insider, den werde ich euch natürlich unten auch verlinken, mit der Überschrift "Darum sind Dividenden schlecht für euer Vermögen", erklären die Experten von Finanzfluss. Und was da jetzt dran ist, was der Vorwurf sozusagen ist und auch warum es ein bisschen Clickbait ist, zumindest die Überschrift, das werde ich euch jetzt erklären. Beginnen wir gleich mal mit der Einstiegsthese von Finanzfluss und schauen hier mal drauf. Eine Dividendenstrategie sorgt für einen regelmäßigen Cashflow ins Portfolio, der dann anschließend wieder investiert werden kann. Aber diese Rechnung geht nicht auf, sondern führt dazu, dass man am Ende weniger im Portfolio hat. Was dahinter steckt, schauen wir uns gleich an. Wir beginnen jetzt mal mit den Grundlagen bei den Dividenden, Gewinn und Co. und verschaffen uns mal einen Überblick. Was passiert da eigentlich genau? Denn das ist wichtig, das zu verstehen, um dann auch den Rest zu verstehen. Blicken wir mal drauf, Kreislauf von Gewinn und Dividende. Wir gehen mal davon aus, dass ein Unternehmen Gewinne macht und dann hat es mehrere Optionen. Man kann natürlich die Gewinne reinvestieren ins Unternehmen. Wenn ich jetzt als Geschäftsführer, als CEO sage, ja, wir wollen wachsen, wir wollen investieren, weil wir dann uns mehr Gewinne versprechen, dann ist die Option A reinvestieren. Dann kann ich natürlich Option B wählen. Ich kann Aktien zurückkaufen, wenn ich eine AG bin. Das würde dann in gewisser Weise an die Aktionäre fließen und zwar steueroptimiert, denn das ist steuerlich besser als Dividenden. Das ist dann die Option C, dass ich eben die Dividende einfach an meine Aktionäre ausschütte. Und jetzt bleiben wir mal bei der Dividende und schauen uns konkret an, was passiert da eigentlich? Denn das haben viele immer nicht so ganz auf dem Zettel. Manche denken ja, ach, so eine Dividende, die gibt's dann einfach obendrauf noch als Bonus. Nein, so ist es nicht. Blicken wir hier mal drauf und stellen uns mal eine fiktive Aktie vor, die einen Kurs von 100 Euro hat. Dann wird Dividende ausgeschüttet, sagen wir mal 3 Euro je Aktie und dann fließt das aufs Konto vom Aktionär. Also der hat dann plus 3 Euro, aber es fließt auch aus dem Unternehmen raus und damit natürlich auch aus dem Kurs. Also ex Dividende steht der Kurs dann nur noch bei 97 Euro. Das ist natürlich die Frage, was gibt's an dem Tag, an dem das sozusagen ausgebucht wird, was passiert noch? Also der Kurs kann sich dann natürlich auch schnell wieder erholen, das ist klar. Aber grundsätzlich mal alle anderen Einflüsse ausgeblendet, fließen 3 Euro raus und der Kurs sinkt dann um 3 Euro, also Aktienkurs sinkt, Depotwert sinkt, weil das fließt ja auch aus meinem Depot raus und das Vermögen bleibt dann unter dem Strich gleich. Also für mich als Aktionär bedeutet das erstmal unter dem Strich nichts, also 3 Euro weniger im Depot, 3 Euro mehr dafür auf dem Verrechnungskonto, wo ich die Dividende bekomme. Jetzt kann ich natürlich sagen, ja, ist ja toll, ich kann die Dividende jetzt natürlich verjubeln, ich kann aber auch sagen, ich reinvestiere die Dividende wieder. Aber jetzt haben wir natürlich das Problem, auf das auch die Kollegen von Finanzfluss völlig richtig verweisen. Zwischendurch hält das Finanzamt nämlich die Hand auf bei diesen 3 Euro, die ich bekomme. Dividenden sind natürlich Kapitalerträge und darauf fällt die Kapitalertragssteuer an. Und das heißt, ich verliere unter dem Strich Vermögen. Ja, das ist erstmal so natürlich richtig. Also steueroptimiert sind Dividenden natürlich nicht. Ich glaube, das kann man so grundsätzlich stehen lassen. Und konsequentes Buy and Hold ist da natürlich besser, wenn ich auf die Steuern blicke und wenn ich natürlich den Fokus aufs Vermögen lege, das zu maximieren. Aber jetzt kommen wir schon zum ersten Mini-Aber, dass Buy and Hold auch komplett optimal steueroptimiert ist und dass der Staat da gar nicht die Hand aufhält, das stimmt jetzt so auch nicht mehr ganz und da kommen wir zur Vorabpauschale. Und es stimmt jetzt eben nicht mehr, dass der Staat die Hand nur aufhält bei Dividenden und bei Gewinnen, also wenn ich Aktien oder ETFs verkaufe, sondern er hält jetzt auch schon zwischendurch die Hand auf. Die berühmte Vorabpauschale, die gibt es tatsächlich schon seit 2018. Wir können jetzt hier mal drauf blicken. Also sie ist ein fiktiver Mindestertrag, der jedes Jahr fällig wird. Aber da gibt es jetzt natürlich mehrere Hintergründe. Ja, Leute, es heißt fiktiv, also auf fiktive Gewinne, auch wenn ich nicht verkaufe, müsst ihr jetzt Steuern zahlen bei ETFs und aktiv gemanagten Fonds. Also du zahlst sozusagen zwischendurch Steuern auf Buchgewinne. Das finden viele zu Recht etwas seltsam. Und hier seht ihr es nochmal, auf die Vorabpauschale wird dann nämlich Abgeltungssteuer erhoben. Also die Vorabpauschale ist nicht die Steuer, sondern auf die Vorabpauschale wird dann die Abgeltungssteuer erhoben. Und die hängt am allgemeinen Zinsniveau. Und deswegen wird sie jetzt seit 2024 fällig, denn die Grundlage für die Berechnung ist ein Basiszins. Und die Zinsen waren ja lange bei Null, deswegen ist da auch nichts angefallen. Für 2023 beträgt dieser Basiszins jetzt 2,55%. Wichtig, das wird nur fällig, wenn du 2023 auch Gewinne erzielt hast. Und man kann so als Daumenregel sagen, es fallen 33 Euro Steuern circa an pro 10.000 Euro ETF-Vermögen. Wie sich das alles konkret berechnet, das habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt. Das verlinke ich euch hier oben. Kommen wir jetzt zurück zur Kritik von Finanzfluss an Dividenden. Und die haben das mal durchgerechnet, wie sich das dann konkret aufs Vermögen auswirkt mit verschiedenen Szenarien. Und da blicken wir auch mal drauf. Szenario 1, also man hätte vor 30 Jahren 100.000 Euro in den MSCI World investiert. Und dann hätte man ein Endkapital von 829.000 Euro. Wichtig, abzüglich Steuern und auch der Vorabpauschale. Das ist natürlich wichtig, dass ich das berücksichtige. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Wenn man dasselbe gemacht hätte mit einer Ausschüttungsrendite von 2%, dann wäre das Endkapital niedriger mit nur noch gut 810.000 Euro. Und wenn man sich hätte 5% im Schnitt jährlich ausschütten lassen, dann wäre das Endkapital schon deutlich niedriger. Nicht ganz 100.000 Euro, aber nur noch bei 754.000 Euro. Kommen wir zum ersten Zwischenfazit. Wer jetzt wirklich gnadenlos steueroptimiert investieren will, der sollte dann eher auf thesaurierende ETFs setzen. Das können wir, glaube ich, schon mal sagen. Aber jetzt kommen wir schon zum nächsten Aber und deswegen auch ein bisschen zum Clickbait, was ich vorher gesagt habe. Das werfe ich jetzt gar nicht Finanzfluss vor, sondern bei dem Artikel wirkt es so, als wäre Finanzfluss grundsätzlich gegen Dividenden. Nein, im Artikel sprechen sie dann nämlich auch die Vorteile an. Wie spart man zum Beispiel mit Dividenden dann wiederum Steuern? Und da zitiere ich mal draus, Ausschüttungen können nicht nur zu unnötigen Steuerzahlungen führen, sondern können auch dabei helfen, Steuern zu sparen. Und was ist jetzt der Gedanke dahinter? Es geht um den Sparerpauschbetrag, denn wenn ich nie Gewinne realisiere, das heißt, wenn ich einfach immer Buy and Hold mache, keine Dividenden, keine Gewinne realisiere, wie auch immer, dann kann ich den Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro jährlich nicht ausnutzen. Und Finanzfluss hat das auch mal nachgerechnet mit einem ETF-Sparplan mit dem monatlich 300 Euro über 30 Jahre in den MSCI World investiert werden. Und da kamen sie zu folgendem Ergebnis. Mit geringen Ausschüttungsrenditen von bis zu 1,25% hätte man in der Vergangenheit unterm Strich tatsächlich Steuern gespart. Und sie kommen dann zu folgendem Fazit. Optimal wäre es, die Ansparphase mit einem ausschüttenden ETF zu beginnen und später einen thesaurierenden ETF zu besparen. In einer perfekten Welt wäre es dann natürlich gut, wenn man das immer auf den Sparerpauschbetrag auf den Cent optimieren könnte. Aber das ist natürlich nicht auf den Cent genau steuerbar. Da sind wir schon beim Problem. Und das Fazit von Finanzfluss: bei großen Vermögen sind Ausschüttungen deswegen aus steuerlicher Sicht zu vermeiden. Und das, glaube ich, müssen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen. Und da beginnen wir doch mal mit drei Denkfehlern aus meiner Sicht von Dividendenkritikern. Können wir mal draufschauen. Und zwar der erste Denkfehler, es wird ja immer gesagt, wenn nicht ins Unternehmen investiert wird, ja, dann ist man fantasielos. Also man schüttet dann zum Beispiel die Gewinne aus oder einen Teil des Gewinns, statt ihn ins Unternehmen zu investieren. Und man setzt ja voraus, dass jede Investition eines Unternehmens zu Erfolg führt. Also das ist schon mal die erste Frage, die man sich stellen muss. Das ist manchmal natürlich eine 100% rationale mechanische Betrachtung, dann genauso wie dass jeder Investor, der investiert, immer das Maximum rausholen will und dass die absolute Maximierung des Vermögens dann immer das ultimative Ziel ist. In der Theorie natürlich schon, in der Praxis sieht es dann vielleicht ein bisschen anders aus. Und ja, dass der Staat nur bei Dividenden und realisierten Gewinnen zuschlägt, das stimmt jetzt auch nicht mehr ganz. Es gibt ja schon die Vorabpauschale. Das kann sich natürlich in Zukunft verbessern, kann aber theoretisch natürlich auch schlechter ausfallen. Also der Steueraspekt, der ist natürlich auch zu prognostizieren auf 20, 30, 40 oder 50 Jahre ziemlich schwierig. Und jetzt schauen wir uns nochmal die These an, bei hohen Vermögen sind Ausschüttungen zu vermeiden. Technisch, klar und auch rechnerisch lässt sich das argumentieren, lässt sich das belegen. Aber jetzt kommen wir mal zu einem individuellen Anleger und landen bei der Frage, ja, was will man als Anleger? Will man immer das Maximum, ist immer das Ziel in 20, 30 Jahren, sagen wir noch den letzten Cent, rauszuquetschen? Stellen wir uns mal einen Unternehmer vor mit 40 Jahren und der verkauft sein Unternehmen, hat dann 10, 20 Millionen rumliegen und will die investieren. Jetzt stellen wir uns aber mal mal vor, 10 Millionen in Dividendenaktien. Dann ist vielleicht der Sinn und Zweck, ja, daraus laufendes Einkommen zu generieren. Und es ist nicht das Ziel, aus diesen 10 Millionen dann in 20 oder 30 Jahren wirklich, wie gesagt, den letzten Cent rauszuquetschen. Machen wir einfach mal ein Beispiel. Ich habe es jetzt mal mit der Siemens-Aktie durchgerechnet. Natürlich würde man 10 Millionen nie in eine Aktie packen, aber mal nur aus Beispiel. Hier würde man jetzt beim Kurs von 175 Euro je Aktie, würde man eine Dividende je Aktie von 4,70 Euro bekommen. Also man könnte sich 57.142 Stück kaufen und hätte dann eine Dividende pro Jahr ohne Steuern von fast 270.000 Euro. Da würden dann nach Steuern 200.000 Euro übrig bleiben. Und ja, vielleicht wäre das genau das, was man will. Vielleicht ist das dann nicht steueroptimiert, aber vielleicht ist das eben genau der sinnvolle Zweck. Also pauschal zu sagen, bei hohen Vermögen sind Dividenden zwingend zu vermeiden. Ja, also das würde ich so nicht unterschreiben, weil es da, glaube ich, sehr viele Fälle gibt, wo Dividenden vielleicht dann das ultimative Mittel sind für einen gewissen Lebensentwurf und wo man dann, ich sag mal, auf ein paar hundert oder ein paar tausend Euro Vermögen am Ende pfeift. Das, glaube ich, ist auch eine sehr, sehr wichtige Betrachtung immer. Was will man als Investor? Und jetzt noch ein spannender Aspekt, wenn man das Ganze mal vergleicht, also Ausschüttungen, Dividenden, die nicht steueroptimal sind, und wenn ich das Ganze dann am Ende als Entnahmestrategie mache, was sinnvoller ist, also mal da ein Vergleich zwischen Dividenden und ich verkaufe einfach meine Aktien oder ETFs. Wollt ihr da mal mehr dazu, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefällt, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und jetzt kommen wir ja langsam zum Fazit. Also ich glaube, man kann und darf Dividenden auf jeden Fall kritisch sehen, wenn ich es unter dem Aspekt der absoluten Maximierung sehe, wenn ich es unter den steuerlichen Aspekten sehe, ja, dann gibt es sicherlich bessere Optionen, aber ich glaube, es ist sehr individuell, wie Anleger investieren, was die Ziele sind, was die Bedürfnisse sind, und da, glaube ich, können Dividenden schon ein sehr gutes Werkzeug sein. Wer mehr dazu wissen will, ihr findet jetzt kostenlos den Link unter diesem Video zu unserem White Paper Dividende ohne Ende. Da ist alles drin, was ihr wissen müsst, wie man Top-Dividendenaktien findet, auch was eine Dividendenstrategie ist, und das würde ich mir jetzt auf keinen Fall entgehen lassen, ist natürlich zu 100% gratis. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich freue mich sehr auf euer Feedback und eure Kommentare und bitte den Kanal abonnieren, um solche Videos nicht mehr zu verpassen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.